So, volles Haus. Meine Damen und Herren, wir beginnen. Es ist die letzte Zeitzeuginnen-Sitzung, insoweit denkwürdig, würdig, um daran zu denken. Frau Böck, Chemikerin, beschließt also den Reigen der Zeitzeuginnen und das Projekt ist damit insgesamt erstmal an einem, wie ich finde, ganz guten Ende. Wir werden es ja auch veröffentlichen. Ich habe einige Transkriptionen bekommen, möchte dann auch die anderen bitte nach und nach haben. Sie wissen, ich habe es grundsätzlich eilig, aber es füllt sich. Kommen Sie mal rein, sind alle willkommen. Wir haben noch gar nicht richtig begonnen. Ich schicke heute jetzt nochmal zwei Briefe rum. Wird Sie nicht wundern, das kennen Sie schon. Willkommen, immer rein in die gute Stube. Es sind genügend Plätze, weit vorn möglichst, dann sieht es nicht so leer aus. Diejenigen, die von Ihnen Scheine brauchen, einen habe ich sogar schon richtig mit. Sie müssten dann, wenn Sie das mit Hilfswissenschaften haben wollen, mir sagen, dann würde ich es draufschreiben. Sonst ist es nicht dabei, dann muss ich es mit Hand draufschreiben, ist genauso gültig, aber es dauert ein bisschen länger. Aber das ist nicht unser Thema. Wir haben heute Frau Gisela Böck bei uns, sie ist promovierte Chemikerin und gehört, wie ich meine und finde, zu unseren. Du sollst weiterlaufen.
Das ist nur zu sicher.
Gehört zu unseren bevorzugten Zeitzeuginnen. Sie hat es vorgezogen, ans Ende zu gehen und wird heute die Sitzung beschließen. Frau Böck, Sie sind uns sehr willkommen. Jetzt haben Sie auch das Wort.
Vielen Dank, Herr Professor Krüger, für die Einladung, hier sprechen zu dürfen und für die Einführung.
Ach, ich habe noch etwas vergessen, unsere Protokollanten. Das wäre hier ganz schlimm. Wir haben vier Protokollanten. Jetzt gehe ich mal der Reihenfolge nach vor. Wir haben hier Harold Fanning, dann haben wir Claudia Karl als Nächste, dann Anna-Franziska Freitag und Kolja Triglaff. Die protokollieren und sind dafür zuständig, dass das gesprochene Wort in ein druckfähiges verwandelt wird.
Gut.
Aber jetzt wirklich.
So, dann legen wir also jetzt los. Aber die Protokollanten hatte ich ja auch schon in irgendeiner Mitteilung gelesen. Also wusste ich auch, was hier so auf mich zukommen wird. Ja, Sie haben ja nun schon eine ganze Menge gehört. Und insofern ist das natürlich auch eine schwierige Situation, wenn man jetzt hier so als allerletzte auftreten muss, ist ja vielleicht schon alles gesagt worden. Ich habe gedacht, dass ich Ihnen einfach so ein bisschen von meinem Zickzack-Karriereverlauf ein bisschen erzähle und vielleicht auch einen gewissen Schwerpunkt in die DDR-Zeit lege, die ich ja eben auch zu großem Teil hier an der Universität miterlebt habe, dass das vielleicht für Sie ganz interessant sein könnte. Ich will also erstmal ein bisschen was aus meinem Leben berichten und dann haben Sie natürlich die Gelegenheit, das zu hinterfragen, was ich jetzt vielleicht nicht ausführlich genug gemacht habe. Mein Name haben Sie schon gehört, ich bin Gisela Böck, das wird aber auf einigen Dokumenten, aber da wird was anderes stehen, da wird noch Gisela Engel stehen, ich bin also eine geborene Engel und zwar bin ich 1954 in Halle geboren. Meine Eltern haben beide studiert gehabt und mein Vater war zu dieser Zeit auch noch an der Universität in Halle tätig, als ich geboren wurde und meine Mutter arbeitete als Lehrerin, sodass ich also letztendlich sagen kann, ich komme aus einem akademisch geprägten Haushalt, aber es war letztendlich so, wie zu dieser Zeit üblich, sobald dann Kinder da waren, hörte die Frau natürlich auf zu arbeiten. Meine Mutter hat dann ihren Lehrerberuf auch lange Zeit aufgegeben und hat sich um die Kindererziehung gekümmert. Ich bin die Erstgeborene, anderthalb Jahre später bekam ich einen Bruder und letztendlich war meine Mutter bis in die 70er Jahre zu Hause, hatte dann aber eigentlich auch den Wunsch, da waren wir ja dann auch schon relativ groß und vernünftig, sich wieder in den Beruf zu begeben, aber es war dann auch sehr schwierig, wieder in die Schule zurückzukommen und sie hat auch überlegt, ob sie es überhaupt will. Und sie hat dann in der Universitätsnervenklinik als Mathematikerin gearbeitet, hat vor allen Dingen statistische Auswertungen von Studien gemacht, die dort in Gielsheim angefertigt wurden. Ja, das war also so die Situation zu Hause. Die ersten 6 Jahre habe ich auch in Halle gelebt und mit der Berufung meines Vaters nach Rostock zog dann die Familie auch 1960 hierher nach Rostock. Hier in Rostock wurde ich 1961 eingeschult und muss also offensichtlich ganz gut in der Schule gewesen sein, denn es wurde der Vorschlag unterbreitet, dass ich mich für die Herderschule bewerben soll oder dass meine Eltern dafür bewerben sollen, dass ich dort aufgenommen werde. Die Herderschule, die wird auch von Ihnen jetzt sicher gar keiner mehr kennen, sofern vielleicht Ihre Eltern dort mal zur Schule gegangen sind. Das war hier eine Schule mit erweitertem Russischunterricht und es hatten ja faktisch Zugang, vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, die sich wirklich durch gute Leistungen auszeichneten. Und es reichten nicht die Zeugnisse, sondern man machte dann auch tatsächlich noch ein Eignungstest. Und offenbar habe ich diesen Eignungstest auch bestanden. Ich durfte dann also ab 1963 in die Herderschule gehen. Das bedeutete, dass ich schon ab der dritten Klasse Russischunterricht hatte. Und insgesamt kann man natürlich sagen, dass diese Schule ja doch eine Art von Begabungsförderung war. Man konnte immer gleich auf höherem Niveau anfangen, weil es eben ausgewählte Schüler waren, die dort tätig waren, die dort gelernt haben. Und man hatte eigentlich immer gedacht, man hat jetzt den Schein in der Tasche, um bis zum Abitur durchzumarschieren. Zwischendurch wurden dann aber die Gesetzlichkeiten geändert und wir mussten auch in der 10. Klasse eine Prüfung machen. Das wurde dann eingeführt, aber es sind dann also auch wirklich nur ganz wenige nicht bis zum Abitur weitergeführt worden. Also am Anfang habe ich da in der Herderschule auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber so ab 6. Klasse gehörte ich dann eigentlich auch zu den Jahrgangsbesten. Und in die Zeit fällt jetzt vielleicht auch mal das erste Dokument, was ich hier zeigen möchte. Sie sehen hier meinen Pionierausweis und die Tatsache, dass ich also nicht gleich mit der ersten Klasse in die Jungpioniere aufgenommen worden bin. Hier steht nämlich 18.10.62. Das hängt damit zusammen, dass meine Eltern erst mal schauen wollten, was denn das eigentlich für eine Organisation ist, ob das also wirklich sinnvoll ist, dort einzutreten. Aber ich habe mich dann doch sehr unwohl gefühlt, weil eigentlich alle anderen aus der Klasse in der Pionierorganisation gewesen sind und dann haben meine Eltern zugestimmt und ich bin also auch 62 Jungpionier geworden und später Thälmann-Pionier. Dann war ich 1968 letztendlich, wie das so üblich war, dann auch Mitglied der Freien Deutschen Jugend geworden. Zur gleichen Zeit war ich Mitglied der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft geworden. Dazu will ich nachher noch ein bisschen etwas Ausführlicheres sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals aus der FDJ und DSF aufgetreten bin. Das war irgendwie nicht üblich. Das hat sich dann 1990 von alleine sowieso erledigt. Man hat auch irgendwann keinen Mitgliedsbeitrag mehr bezahlt. Aber das habe ich leider nicht rausgekriegt. Von 1975 bis 1990 war ich in der SED. Also ich kann für die Zeit eigentlich sagen, dass ich immer mich gesellschaftlich engagiert habe, wobei mein ganz großer Schwerpunkt wirklich Fragen des Lernens gewesen bin. Es gab dann also in den verschiedenen Organisationen, wenn man dort Leitungsmitglied war, immer eine Funktion, die sich mit Lernfragen auseinandersetzte. Und diese Funktion habe ich mein ganzes Leben lang sozusagen am Halse gehabt. Ich habe mich also auch sehr engagiert, anderen zu helfen, wenn die Lernschwierigkeiten hatten. Ich habe Lerngruppen eingerichtet oder habe es dann auch selber gemacht. Das ging auch in der FDJ-Leitung nachher so weiter. Und auch hier an der Universität bin ich in der FDJ-Leitung des Institutes gewesen. Und da habe ich leider nichts mehr dazu gefunden. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass wir uns damals unwahrscheinlich darum bemüht haben, Sonderstudienpläne einzurichten für Studentinnen mit Kind, dass die es eben schaffen, auch in der Zeit oder mit nur geringem Verzug dann nachher auch ihr Studium abzuschließen. Außerdem ist mir eingefallen, dass wir im Rahmen in einem Jahr in den Studententagen auch eine große Veranstaltung zur Begabungsförderung gemacht haben. Also das hatte ich auch mit wesentlich initiiert. Sowas wie die Studententage gibt es eigentlich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, mit der Kulturwoche zu vergleichen. So ganz stimmt die Akzentuierung nicht. Aber da gab es eben also wirklich auch eine ganze Reihe kulturelle Ereignisse, aber auch Ereignisse, die sich mit Lernfragen und natürlich auch mit politischen Fragen auseinandergesetzt haben. Ja, über mein Elternhaus hatte ich schon einiges gesagt, aber vielleicht muss ich das doch noch ein bisschen weiter auch beschreiben. Es war eigentlich ein recht weltoffenes Haus. Mein Vater hatte im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit eben auch eine ganze Reihe ausländische Besucher und die waren dann auch oft zu Hause. Also es spielte sich eigentlich so Abendveranstaltungen unwahrscheinlich viel zu Hause ab. Man lud nicht nur die Gäste ein, man lud auch die Mitarbeiter ein. An diese ganzen Sachen kann ich mich erinnern. Außerdem kann ich mich erinnern, dass die Damen dann auch immer zu einem Kaffeekränzchen zusammenkamen aus der Fakultät und das war dann eben auch irgendwann mal zu Hause, so dass ich also irgendwo doch mit vielen Akademikern auch dadurch in Berührung gekommen bin. Meine Eltern haben sich auch sehr bemüht, viel mit uns zu reisen und das haben sie also auch sehr planmäßig gemacht. Als wir dann alt genug waren, haben wir zuerst zwei Rundreisen durch die DDR gemacht, um erstmal sozusagen die Heimat kennenzulernen. Mehr konnten wir ja, die andere Seite konnten wir uns ja noch nicht angucken. Und dann sind wir also auch viel in das östliche Ausland gefahren, Ungarn, die Tschechoslowakei, Bulgarien und Polen, sodass also doch da schon die Möglichkeit, zumindest einen Teil der Welt anzuschauen gegeben war. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich an einer Russischschule gewesen bin und ich habe mich also tatsächlich sehr für die russische Sprache interessiert. Ab der 6. Klasse ging das eigentlich los, ganz besonders ab der 7. Klasse. Ich habe mir also, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, es hat mich irgendwie fasziniert, die Sprache. Ich habe mir Zeitungen gekauft, ich habe mir Radiosendungen angehört, wir konnten hier russische Sender empfangen, das muss mit den sowjetischen Truppen zusammen in Zusammenhang gewesen sein und habe dadurch wirklich ziemlich gut Russisch gelernt. Da ich dann auch mit sehr vielen Menschen aus der Sowjetunion zusammengekommen bin, war es eigentlich für mich keine Frage, dass ich Mitglied der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft geworden bin, obwohl das ja eigentlich offiziell vorgeschrieben war, dass man da Mitglied sein musste. Aber für mich war das irgendwo ein ganz anderer Weg, weil ich wirklich persönliche Kontakte hatte und es war niemals ein Aufoktroyieren. Ich kann mich noch erinnern, das ist in den 80er Jahren gewesen, da bin ich mal, da war ich dann noch DSF-Vorsitzende im Institut, bin ich mal einbestellt worden ins Personaldezernat, damals hieß es noch Kaderabteilung und dann wurde ich angezählt, weil einige junge Assistenten nicht in der DSF sind und ich sollte mich mal darum kümmern. Ja, ich habe mich da mit dem Mann unterhalten und er hat gesagt, er hat dazu keine Beziehung. Und dann habe ich gesagt, okay, das habe ich dann akzeptiert, weil ich das, also wenn man da keine innere Beziehung dazu aufbaut, dann sehe ich es nicht ein, dass man da nur, weil es politisch vorgeschrieben ist, in der Funktion oder da in einer Organisation ist. Aber für mich war es wirklich ein Stück meines Lebens. Ich habe dann sehr viel gedolmetscht. Es gab ja durch diese DSF-Organisation auch sehr viele Freundschaftstreffen, auf denen ich dann gewesen bin. Ich habe Reisen begleitet. Bei diesen Dolmetscher-Einsätzen habe ich Kosmonauten kennengelernt, habe Botschafter kennengelernt. Das war schon ganz schön cool, muss ich sagen. Meine Discos waren dann sozusagen die Freundschaftstreffen. Für was anderes hatte ich dann gar keine Zeit. Man muss bei den Freundschaftstreffen das natürlich ein bisschen in Anführungsstriche setzen. Das waren natürlich verordnete Treffen oder vorgeschriebene Treffen. Ich habe es trotzdem geschafft, auch private Kontakte aufzunehmen. Zu einem Mädchen, deren Vater hier Offizier gewesen ist, mit der war auch ein Freundschaftstreffen. Und die habe ich dann gefragt, ich möchte gerne mit dir befreundet sein. Ich möchte gerne noch besser Russisch lernen, können wir uns nicht regelmäßig treffen? Und das haben wir tatsächlich hingekriegt, einen Sonntag bei ihr, einen Sonntag bei mir, dass wir also einfach so in unsere, ja, Einblick in unser Leben nehmen konnten. Dann haben einmal meine Eltern auch versucht, ihre Eltern einzuladen, aber ihre Eltern durften eben nur bis zur Haustüre mitkommen. Dann war es vorbei, weiter ging dann die deutsch-sowjetische Freundschaft nicht. Beschäftigung mit der russischen Sprache führte dann auch dazu, dass ich an der russischen Olympiade teilgenommen habe. Wie Sie hier sehen, habe ich da bei der DDR-Olympiade eine Bronzemedaille errungen. Leider gab es noch keine internationale Olympiade, dadurch bin ich dann auch nicht weitergekommen. Außerdem habe ich hier auch noch eine Auszeichnung eine Urkunde mitgebracht, weil mich das damals also wirklich unwahrscheinlich bewegt hatte. In der 8. Klasse wurde ich auf einmal faktisch vor die Aula, wie bei dem Abschlussappell, gab es Zeugnisse vorzitiert und da kriegte ich auf einmal eine Auszeichnung. Und das war wirklich eine Auszeichnung, über die ich mich total gefreut habe. Diese Herder-Medaille, die von der DSF vergeben wurde. Sie sehen hier die Medaille in Silber. Ich habe sie auch nochmal in Originalausführung in Gold mitgebracht. Aber das war wirklich eine Sache, die hat mich irgendwie doch sehr bewegt. Nur habe ich viel von Russisch erzählt. Ich habe trotzdem auch noch andere Westkontakte auch gehabt. Ich habe eine Freundin in Frankreich gehabt, mit der ich wirklich auch regelmäßig einen Briefwechsel hatte und glücklicherweise sind ihre Eltern auch ein paar Mal in die DDR gekommen, sodass wir also auch persönliche Kontakte pflegen konnten. Und meine erste Amtshandlung 1989 war, dann der Anni zu schreiben. Wir hatten inzwischen dann so ein bisschen den Kontakt verloren und es dauerte nur 5 Tage, dann hat sie geantwortet und dann bin ich auch sehr schnell dann mal nach Paris gefahren. Also es hat bis heute gehalten, dieser Kontakt. Trotz dieser vielen Verpflichtungen als Dolmetscherin, das war übrigens alles ehrenamtlich, also auch wirklich ehrenamtlich, es gab kein Pfennig Geld, muss ich also doch einen ganz guten Schulabschluss hingelegt haben. Was kriegte man dafür? Da kriegte man zum Beispiel die Lessing-Medaille, die habe ich Ihnen hier auch einmal mitgebracht, aber da ich 1973 Abitur machte, kriegte ich als Auszeichnung auch eine Ehrenfahrkarte zu den 10. Weltfestspielen. Ich war also auch oft bei den Weltfestspielen mit dabei, aber wir haben also auch alle die Anweisung bekommen, nicht auf den Alexanderplatz zu gehen, weil dort sehr viele Jugendliche aus dem westlichen Ausland gewesen sind und mit denen sollten wir doch nicht zu sehr nahe kommen. Aber interessanterweise gibt es keine Hinweise in meiner Stasi-Akte darüber, dass ich trotzdem zum Alex gegangen bin. Da musste man ja dann nachher doch mal gucken gehen. Aber wie gesagt, ich habe dann also mal die Einsicht in meine Akte verlangt. Dazu gab es nichts, aber ich war dann doch einigermaßen erstaunt, als ich dort einen Brief fand, den ich 1973 an ein DKP-Mitglied geschrieben habe, den ich hier im Rahmen eines Treffens, durch wen das organisiert war, weiß ich nicht mehr. Ich nehme an, durch die FDJ, und da hatte man mich dazu eingeladen und wir hatten uns ganz gut verstanden und dann hatte ich ihm einen ganz langen Brief geschrieben und den konnte ich dann also über 73, 93, wann habe ich das beantragt, über 25 Jahre später, also dann mal lesen, was ich da eigentlich geschrieben habe. Der war vollständig aufgenommen und lag also da in meinen Unterlagen. Mir wurde außerdem mitgeteilt, dass ich in einem Sicherungsvorgang erfasst worden wäre. Und in Sicherungsvorgängen wurden bestimmte Personenkreise erfasst, die nach Auffassung des Staatssicherheitsdienstes aufgrund ihrer besonderen Stellung, beruflichen Tätigkeit oder Interessen zu sichern waren. Somit wurden in einem Sicherungsvorgang mehrere, häufig sehr viele Personen aufgenommen. Eine Erfassung bedeutete nicht, dass die Personen gezielt und systematisch beobachtet wurden. Ich habe da dann noch ein Dokument gefunden, das ist dann nachher später angelegt worden, 79, und da ist was ganz Komisches. Sie sehen hier, ich heiße Gisela und hier unten stehe ich aber nochmal mit IE. Das habe ich bis heute nicht rausgekriegt, wie da eigentlich der Zusammenhang ist, ob man dann vielleicht unter diesem Namen dann nachher noch irgendwo registriert wurde. Das geht also aus den Unterlagen nicht weiter hervor und ansonsten ist also auch nicht so viel Spannendes drin gewesen, dass ich mich da noch lange mit beschäftigt habe. Aber schon manches Mal habe ich mich ein bisschen beobachtet gefühlt. Der Antwortbrief von dem DKP-Mitglied war dann auch, das habe ich wirklich gesehen, der war aufgemacht worden. Das war völlig eindeutig, man konnte das an dem Verschluss auch sehen. Und nun hatte ich das Abitur. Das war zu früh. Was sollte man nun eigentlich treiben? Man könnte ja mal studieren. Ins Ausland durfte ich nicht gehen, weil ich Intelligenzlerkind war und damit kam das nicht in Frage. Das war ein Jahr später schon anders. Mein Bruder durfte ins Ausland gehen und in Minsk mit Studieren anfangen. Eigentlich hätte ich ganz gerne Sprachen unterrichtet, wäre Sprachenlehrerin geworden. Wir mussten dann immer zu einem HNO-Arzt gehen und uns bestätigen lassen, dass unsere Stimmbänder geeignet sind, lange zu sprechen. Und da bin ich auch hingegangen und der hat gesagt, ich kann das niemals Ich weiß bis heute nicht, ob das vielleicht ein Gefälligkeitsgutachten war, weil er dachte, ich will ja gar nicht Lehrerin werden. Ich kann heute Vorlesungen halten, ich kann auch hier für Sie reden. Wir wissen es nicht genau, vielleicht haben Sie auch meine Stimmbänder erholt. So, was nun studieren? So was mit Landeskunde, das hätte mich auch schon alles interessiert, Slavistik, Linguistik, aber das ging auch schon immer alles von der sozialen Herkunft nicht, weil es da eben doch wenig Studienplätze gab. Und dann dachte ich, naja, muss ich eben doch irgendwie sowas mathematisch-naturwissenschaftliches nehmen. Mathematik habe ich von vornherein ausgeschlossen, weil es da zu viele Leute in der Familie gab, die das wesentlich besser konnten. Und dann bin ich die Naturwissenschaften mal durch. Physik hatten wir eigentlich, ja, das ist so ein leeres. Nee, da fand ich auch nichts so Spannendes da dran. Aber Chemie fand ich eigentlich ganz spannend. Und manchmal ist es ja ganz irre. Wir hatten eine Lehrerin, die war also in den neuen Theorien ganz schlecht. Und wir mussten das quantenmechanische Atommodell schon in der Schule behandeln. Und die Frau hatte es nicht richtig kapiert, nicht richtig vermittelt. Hatte mich dann als Einzige da irgendwie in der Klausur geoutet, dass ich das verstanden habe, und dann musste ich der Klasse beibringen. Und danach habe ich gedacht, okay, dann studierst du eben mal Chemie. So, und dann habe ich also 1973 hier natürlich in Rostock und nicht in einer anderen Stadt, weil ich ja dadurch dann keinen Studentenwohnheimplatz brauchte, also blieb man in der Heimatstadt. Von 1973 bis 1977 Synthesechemie studiert, eine andere Qualifizierungsrichtung gab es hier in Rostock nicht. Es war also wirklich ein vierjähriges Studium, das war in Folge der Hochschulreform geplant worden, dass die Absolventen möglichst schnell fertig werden sollen, damit sie dann der sozialistischen Volkswirtschaft zur Verfügung stehen. Dieses Vierjahresstudium hatte zur Folge, dass vor allen Dingen die Stoffchemie enorm zurücktrat. Also ich habe das immer gemerkt, wenn ich mich mit ein paar Studenten höherer Jahrgänge unterhalten habe, dass sie also von der Stoffchemie viel, viel mehr wussten, als wir das hatten. Wir haben dann nachher theoretisches Fundament gehabt, wir haben Zusammenhänge erklären können, aber über die Stoffe wussten wir nicht mehr so viel. Ich gehörte dort auch zu den Besten, aber das präparative Arbeiten hat mir eigentlich nie wirklich Spaß gemacht, obwohl ein Chemieprofessor, der mal meine Kekse gekostet hat, der gesagt hatte, ich werde bestimmt eine hervorragende Synthesechemikerin, weil die Kekse so gut schmecken. Aber das hat wohl doch nicht den Zusammenhang gehabt. Ja, das Präparative war nicht mein Ding. Dann bekam ich von einem Professor Remnatz, der war bei uns Professor für organische Chemie, das Angebot, mich in theoretischer organischer Chemie zu qualifizieren. Und ich dachte, das könnte mein Ding sein, da dann eben doch noch so ein bisschen rechnen, Modelle entwickeln. Das könnte mir gefallen. Und da fing ich dann auch in der Diplomarbeit schon damit an, musste aber erstmal ein paar Moleküle synthetisieren, die dann NMR-spektroskopisch untersucht werden sollten. Über Chemie will ich jetzt nicht allzu viel erzählen, aber vielleicht wissen Sie noch sowas von Kohlenstoffketten und dass diese Kohlenstoffketten eigentlich frei drehbar sind, aber diese Drehbarkeit unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt wird. Und das kann man zum Beispiel experimentell durch NMR-Spektroskopie verfolgen. Und ich sollte dann Rechnungen zu diesen NMR-spektroskopischen Untersuchungen machen. Und in der Diplomarbeit sollte ich aber erstmal die Substanzen herstellen. Oh, und das klappte wieder nicht. Es war wirklich nicht das Präparative mein Ding. Ich hatte dann im Diplom auch nur ein Gut, aber der Hochschulabschluss war trotzdem, ist Gott sei Dank, sehr gut gewesen. Ich hatte also in dieser Zeit auch wieder Arbeit mit ausländischen Jugendlichen. Zum Beispiel habe ich eine französische Jugendgruppe betreut, wo ich mich heute noch frage, warum ich eigentlich diese Aufgabe hatte, weil ich gar nicht Französisch konnte. Ich habe mich dann auch mit dem Leiter der Jugendgruppe manchmal in der Kneipe getroffen, weil alles andere mir zu riskant war, um mal so ein bisschen detaillierter politische Fragen zu beschäftigen. Aber dazu steht auch nichts in meiner Akte. So, dann war ich 77 mit dem Studium fertig und dann hatte ich gedacht, ja doch, eine Promotion, das würde mich schon reizen. Was gab es da für Möglichkeiten? Man konnte erstmal eine Assistentenstelle bekommen, aber die besonders Guten bekamen ein Forschungsstudium oder eine Aspirantur. Und ich bin also wissenschaftliche Aspirantin geworden. Das ist eigentlich so gedacht gewesen, dass ein Betrieb delegieren soll, um hier an der Universität noch die Promotion zu machen. Das hat sich dann nachher aber geändert. Die Universität hat selbst die Promotion, die Aspiranturen vergeben. So habe ich also diese Urkunde auch vom Rektor unterschrieben bekommen. Also ist das letztendlich auch eine Einrichtung der Universität gewesen. So, Sie sehen hier, ich hatte von 77 bis 80 Zeit und hier ist auch dieser Professor Remmertz, den ich schon erwähnte, als mein Betreuer genannt. Ich sollte mich also auf dem Gebiet der theoretischen Chemie oder der Quantenchemie qualifizieren. Das ging aber eben nur, wenn ich bereit war, nach Leipzig zu gehen. Ich habe also eine Art Fernaspirantur gemacht. Wie es aber zur Kaderentwicklung mit dazugehört, musste ich natürlich auch mal FDJ-Sekretär des Institutes sein. Das war ich dann von 77 bis 78, war in der Zeit relativ wenig in Leipzig. Und konnte erst 78 wirklich mit meinen quantenchemischen Arbeiten beginnen, habe das sehr zielstrebig gemacht. Die Rechenbedingungen sind überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie es heute ist. Was ich in meiner Dissertation gemacht habe, das könnte man wahrscheinlich heutzutage zu Hause am Computer machen. Ich musste also vor allen Dingen mal in den Nächten rechnen, das heißt, ich musste am Tage die Lochkarten vorbereiten. Die Lochkarten durften keine Fehler aufweisen, weil man sonst natürlich wieder rausflog. Und wenn man dann morgens kam und die Rechnung war nicht gelaufen und man musste wieder einen Tag warten, das war schon also sehr dramatisch. Es gab auch Prüfgeräte, aber es ist mir sicher auch ein, zweimal passiert, dass der Job eben nicht in Ordnung war. Ich habe nicht nur, da gibt es wieder verschiedene Gütestufen bei diesen quantenchemischen Rechnungen. Man kann semi-empirisch, halb-empirisch arbeiten oder man kann wirklich Ab initio-Rechnungen machen. Diese Ab initio-Rechnungen haben sehr viel Rechenzeit damals gekostet und dafür bin ich dann zweimal nach Polen gefahren. Es gab Beziehungen nach Torun und dort an der Universität hatte ich dann mehrere Nächte wieder die Möglichkeit zum Rechnen. Ich habe im Wesentlichen in Torun meine Arbeiten zur Promotion durchgeführt, weil ich dort die besten Rechenmöglichkeiten hatte. Ich habe mich ansonsten aber in Leipzig total wohl gefühlt, weil ich dort wirklich, wie man heute sagen würde, in einer Scientific Community gewesen bin. Und man konnte miteinander reden. Also das war, und alle hatten irgendwo doch die gleichen Ziele. Das war also einfach eine tolle Zeit. In der Zeit habe ich übrigens auch noch meinen Fachübersetzer für Russisch im Spezialgebiet Chemie dort in Leipzig gemacht. Die Verteidigung war dann nachher in Rostock. Ich hatte es auch hier eingereicht und die ist auf den 7.11.81 ausgestellt. Mein Prädikat war summa cum laude. Irgendwann hat mein Betreuer in Leipzig nachher auch gesagt, also eigentlich war es ja fast eine Habilitation. Schade, das hat er mir erst hinterher gesagt. Vielleicht hätte ich es doch noch ein bisschen weiterführen können und dann wäre das Thema irgendwo für mich gegessen gewesen. Mein Betreuer war Cornelius Weiß. Vielleicht ist er dem einen oder anderen auch ein Begriff, der war lange Zeit nachher Rektor nach der Wende und ist jetzt immer noch in Sachsen im Landtag sehr aktiv. Ich war also dann wieder in Rostock und man machte sich schon Gedanken, wie das eben so gewesen ist. Es gab sogenannte Kaderperspektivpläne. Hier gibt es einen ersten Vorschlag von 1979, dass ich also alle Voraussetzungen hätte. Ich bekam dann erstmal nach Ablauf der Aspirantur eine befristete Assistentenstelle. Hier steht dann, die Bereitstellung einer unbefristeten Arbeitsstelle hätte sicherlich bis 1984 Zeit, sofern nicht nach einer kurzen Assistentenzeit eine Sonderaspirantur angestrebt wird, was sicherlich im Sinne einer Frauenförderung wäre. Gut, es kam dann natürlich alles nochmal ein bisschen anders. Zwischendurch hatte ich dann auch eine Familie. 1979 habe ich geheiratet und 1980 kam das erste Kind. Die Große hat übrigens später Theologie studiert, auch vielleicht für Sie ganz interessant. 1982 kam das zweite Kind. Ina hat Kirchenmusik studiert. Zwischendurch gab es also auch wieder eine Aktennotiz über ein Kadergespräch 1980. Hier steht also wirklich nochmal etwas von einer gezielten Nachwuchsförderung wieder im Rahmen einer Aspirantur. Es steht aber auch da, dass es offensichtlich Schwierigkeiten gibt mit den Kindern. Es gab nämlich nicht genug Krippenplätze Und für das erste Kind hatte ich auch keinen Krippenplatz. Sie hatten wir dann privat in Pflege. Ich habe sie dann sofort dort wieder nach Hause geholt, als ich mit dem zweiten Kind zu Hause war. Und dann hatten wir nachher wirklich für beide Kinder Krippenplatz beziehungsweise Kindergartenplatz, was aber für die Kleine gar nicht so einfach war. Die ist mit der Krippe nicht klargekommen. Ich war dann lange Zeit krippenunfähig geschrieben, wie sich das damals nannte. Wenn die Kinder zu viel krank waren, wurden die Mütter krippenunfähig. Natürlich die Mütter, nicht die Väter. Und das hat eben alles dazu geführt, dass es doch gewisse Probleme gegeben hat mit diesem Kaderentwicklungsplan. 1983, da bin ich dann also nach dem zweiten Kind wiedergekommen, steht also wieder, man soll doch diese B-Aspirantur erwähnen, dass ich diese befristete Assistentenzeit abschließe, dann in die B-Aspirantur gehe. Zwischendurch hatte sich aber noch als Problem ergeben, dass der wissenschaftliche Posten als des wissenschaftlichen Sekretärs am Institut frei geworden war und man händeringend einen suchte. Und wer konnte denn da gut geeignet sein? Man hat mich dann gefragt, ob ich nicht nebenbei während der Vorbereitung auf die B-Aspirantur mal kurz den wissenschaftlichen Sekretär mitmache. Aber vielleicht bin ich eben in meinem Leben auch immer ein bisschen gutmütig gewesen und habe gesagt, ja, das mache ich und das andere mache ich dann auch alles nebenbei. Wissenschaftlicher Sekretär, ja, da war man eben sozusagen die rechte Hand vom Sektionsdirektor, hieß das ja damals. Und ja, nebenbei habe ich mich dann auf die Aspirantur vorbereitet. Das hieß die Suche nach einem Thema. Das hieß ein Abschluss in einem Postgradualstudium Hochschulpädagogik, einschließlich Prüfung und Abschlussarbeit. Das hieß nochmal eine zusätzliche Qualifikation in Englisch. Da ich auch mit dem Sektionsdirektor nicht besonders gut klar kam, endete das damit, dass ich also gesundheitlich mich nicht in der Lage fühlte, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich hatte dann 86 um Entpflichtung von dieser Position als wissenschaftlicher Sekretär gebeten und habe gesagt, ich möchte dann gerne doch wieder die fachliche Qualifikation vorantreiben, aber es gab zwei Riesenprobleme. Ich sollte quantenchemisch weiterarbeiten, aber es fehlte mir hier in Rostock die Scientific Community. Und es fehlte der Professor, der wirklich ganz doll interessiert daran gewesen ist, diese theoretischen Arbeiten hier überhaupt einzuführen. Denn der Professor Rembart war 1984 ganz jung mit 55 Jahren gestorben. Und das hat dann auch irgendwo wieder zu Problemen geführt, dass ich nicht wirklich richtig Fuß gefasst habe. Es gibt zwar einen individuellen Kaderentwicklungsplan für die Jahre von 86 bis 90, wo also genau alles vorgeschrieben ist. Diplom 77, Promotion A 81 hatte ich, Promotion B sollte ich 91, 92 machen und die Facultas Docendi 1988 erwerben. Es wurde also alles genau aufgeführt, aufs Forschungsgebiet zwischen molekulare Wechselwirkung in Gasen, meine Sprachkenntnisse, Praxiserfahrung. Es wird aber auch festgestellt, dass ein Einsatz als Experte im Ausland derzeit aus familiären Gründen nicht möglich ist. Da fällt mir gerade noch ein, vielleicht noch ganz kurz, als ich in Polen war, bin ich doch tatsächlich zu einem wissenschaftlichen Kolloquium gegangen, das ein Kollege aus München Garching gemacht hat. Das war ein ganz berühmter Kollege, der dort zu einem quantenchemischen Thema gesprochen hat. Und der hat mich dann auch noch eingeladen, dass ich doch mal zu einem Forschungsaufenthalt zu ihm käme. Und die Einladung ist gekommen. Da wurde ich natürlich erstmal zu einigen Gremien zitiert, wieso ich denn da zu so einem Kolloquium gegangen bin. Aber ich muss sagen, dank des damaligen Sektionsdirektors ist das also nicht ganz so dramatisch geworden und es ging dann ganz glimpflich ab. Ja, also sehen hier so manche Kaderentwicklungspläne. Es ist auch genau vorgesehen, dass ich wissenschaftliche Oberassistentin, würde ich jetzt natürlich sagen. Ich bin auch Diplomchemiker und nicht Diplomchemikerin laut Urkunde, nach Abschluss der Promotion B werde. Und es ist auch genau festgelegt, dass da eben jährlich aktenkundige Festlegungen gemacht werden muss, aber im Kaderentwicklungsplan stand natürlich nicht drin, dass ich 1988 noch ein drittes Töchterlein bekomme. Und damit kam der Kaderentwicklungsplan auch ein bisschen durcheinander. Und ich war dann mit Lena anderthalb Jahre zu Hause, kam im Oktober 1989 faktisch zurück und kam so voll in die Bände an der Universität hinein. Ich hatte inzwischen auch bewirkt, dass ich das Arbeitsgebiet völlig wechseln möchte. Ich möchte auf didaktischem Gebiet arbeiten und habe da also dann in der Didaktik bis 92 gearbeitet. Das müssen wir jetzt nicht alles angucken zu den Stand der Fördervereinbarung und so weiter. Das war also eine ganz spannende Zeit. Einmal die Frage der politischen Änderungen, aber auch wissenschaftlich hat es mich nochmal sehr interessiert, muss ich sagen. Aber dann kam eben 92 die Übernahme. Wir mussten uns quasi auf neue Stellen bewerben und in dem Moment war klar, ich kann nicht in der Didaktik bleiben. Die hatten nicht genug Stellen. Es war von der Ausschreibung völlig klar, es werden nur Leute übernommen, die Lehrer gewesen sind und das war ich nun mal nicht. Und deshalb hatte ich mich auf Stellen in der physikalischen Chemie beworben, weil das so mit meinem vorher ganz gut zusammenpasste. Und auf eine Stelle, na was wohl, als wissenschaftlicher Sekretär, der dann aber Fachbereichsreferent hieß. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war eine sehr schwere Zeit, weil dann 3 Kinder zu versorgen waren und ich mit einer Wochenendehe angefangen habe, weil mein Mann 92 hier nicht übernommen wurde und er ist dann nach Hamburg gegangen. So, aber es war schon ein glücklicher Moment, als man dieses Schreiben erhielt, Übernahme von wissenschaftlichen Mitarbeitern, dass ich also mit Wirkung vom 1. Oktober 92 auf diese Stelle übernommen werde. Und Sie sehen auch, dass die Ehrenkommission mir kein Fehlverhalten bescheinigt hat. In diesem neuen Arbeitsvertrag, den man dann erhielt, gab es aber immer noch den Vorbehalt, dass man eben die Stelle nur hat, bis faktisch die Prüfung durch die Unterlagen der Staatssicherheit wirklich abgeschlossen sind. Und wenn da dann faktisch die klare Information kam, dann kriegte man einen Vertrag, der diesen Vorbehalt nicht mehr hatte. Ich bin aber auch erstmal auf eine befristete Stelle wieder übernommen worden. Also die ganze Sicherheit, die man vorher hatte, war dann auf einmal wieder weg. Ich bin dann aber 1994 auf eine Dauerstelle übernommen worden und ja, ich hatte viel zu tun als wissenschaftlicher Sekretär, dann Fachbereichsreferent, habe mich aber trotzdem bemüht, auch noch was anderes zu machen, habe mich um die Lehrlingsausbildung gekümmert und musste, wenn ich nun Lehrlingsausbilderin bin, auch noch dazu eine Prüfung ablegen, ob ich wirklich als Ausbilderin geeignet bin. Die IHK hat es nicht anerkannt, dass ich jahrelang schon Studenten ausbilde. Das ist was völlig anderes. Also da habe ich eine Ausbildereignungsprüfung abgelegt. Ich bin auch später Prüferin geworden. Ja, und meine Lehraufgaben lagen vor allen Dingen auf dem Gebiet der Chemie für Mediziner und dann auch auf dem Gebiet der Geschichte der Chemie. 1999, das war dann 7 Jahre nach der Übernahme, dachte ich, ach na ja, eigentlich möchtest du auch noch was anderes in deinem Leben machen, als immer nur diesen Verwaltungskram. Ich habe also neue Aufgaben angestrebt und eine Aufgabe, ach das ist übrigens noch meine letzte Aktennotiz, danach habe ich sowas nie wieder in meinen Unterlagen gefunden, da steht also drin, dass ich jetzt diese Stelle habe, umfangreiche Medizinerausbildung. Der Umfang der Aufgaben lässt es nicht zu, vorrangig an einer Habilitation zu arbeiten. So, ich habe mich um die Didaktik in der Medizinerausbildung, also in der Chemieausbildung von Mediziner gekümmert, habe eine bundesweite Arbeitsgruppe gekümmert. Mir wurde 2002 angeboten, ein Buch Chemie für Mediziner zu schreiben. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Seit 2004 darf ich sämtliche Lehrveranstaltungen der Chemie für Mediziner alleine wahrnehmen bei uns im Hause. Da habe ich mich also sehr gefreut über das Vertrauen, was man mir entgegengebracht hat. Und 2005 wurde ich zur Sachverständigen am Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen berufen. In diesem Institut werden die Physikumsaufgaben oder jetzt die Aufgaben für die erste ärztliche Vorprüfung entworfen. Und ich bin also eine von den beiden Chemikern, die über diese Aufgaben mit befinden darf. Und das war natürlich auch irgendwo, ja, das hat einen dann schon doch etwas, war man schon ein bisschen stolz. Und genauso stolz war ich auch und glücklich, dass man 2002 mir den Förderpreis für gute Lehre zuerkannt hat. Ja, auch auf dem Gebiet der Geschichte der Chemie habe ich mich engagiert. Ich bin natürlich in die Fachgruppe eingetreten. Ich habe Tagungen besucht, habe mich 2001 endlich mal wieder an einen Vortrag getraut, war also wahnsinnig aufgeregt, aber dann bin ich 2005 auch Mitglied im Vorstand der Fachgruppe geworden. Ich arbeite jetzt also auch wieder wissenschaftlich auf dem Gebiet, beschäftige mich mit Fragen der Chemiebildung im 19. Jahrhundert. Ich mache auch, pflege auch eine internationale Zusammenarbeit. 2003 habe ich gemeinsam mit dem Medizinhistoriker Herrn Professor Lammel den Arbeitskreis Rostocker Universitätsgeschichte, Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte hier an der Universität gegründet. 2004 wurde ich zum Mitglied der Kommission zur Vorbereitung des Universitätsjubiläums 2019 berufen und ja, habe also eigentlich ganz kräftig zu tun mit dem Umfang an Verwaltungsaufgaben, weiß ich aber natürlich, und auch Lehraufgaben weiß ich nicht genau, ob ich das jemals noch in meinem Leben schaffen werde, die Habilitation dann vielleicht doch noch zu machen. Wäre ja eigentlich ganz nett, wenn man den Punkt noch abarbeiten könnte, aber ich muss mich natürlich auch fragen, ob das vielleicht wirklich so wichtig ist, denn ich habe wirklich konkrete und schöne Aufgaben in der Lehre, Verwaltungsaufgaben, die nun immer schön sind, das ist eine andere Frage, aber sind mit viel Verantwortung verbunden und ich habe Forschungsmöglichkeiten. Insofern ist es vielleicht doch ein ganz rundes Ding. So viel von meiner Seite.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wäre es wirklich ein rundes Ding, dann würden wir wahrscheinlich jetzt nach Hause gehen können. Aber so ganz rund ist es ja vielleicht nicht. Und deswegen rufe ich jetzt auf, zurückfragen, dass wir noch über diesen sehr interessanten Lebenslauf diskutieren. Ich habe auch Fragen, stelle aber das zunächst einmal noch zurück. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Also Hilde Michael habe ich schon notiert. Wollen Sie anfangen oder wollen Sie noch warten? Sie wartet noch. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Ja, Ihren Namen habe ich vergessen.
Zeiler.
Ja, das sollte ich ja eigentlich wissen.
Da habe ich natürlich jetzt auch keine mehr dabei. Das war also eine feste Pappe. Die war ungefähr...
Dollarformat.
Ein Dollar habe ich doch jetzt nicht mitgebracht. Ungefähr so groß. Und ja, da wurden dann wirklich immer an bestimmten Stellen Löcher angebracht, weil man auf die Art und Weise mit dem Rechner kommunizierte. Letztendlich ist das ja immer alles ja, nein, eine Frage und das ist dann nachher faktisch so verschlüsselt über diese Löcher, was ich an Daten dem Programm eingebe. Ich habe da immer Informationen über die Moleküle, über die Bindungswinkel, über die Bindungslängen eingegeben. Nun musste der Rechner natürlich wissen, ob ich jetzt eine Bindungslänge oder einen Bindungswinkel eingebe und das war dann durch diese Löcher verschlüsselt. Dafür gab es Maschinen, ich musste also nicht mit einer Kneifzange das machen, das war wie so eine Schreibmaschine und da tippte ich das dann nachher ein. Und dann gab es auch Lochkartenprüfer. Wie die funktioniert haben, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr genau. Ob ich da dann nochmal tippen musste, also das weiß ich nicht mehr. Und es gab, wie war denn das? Ein Job bestand ja dann immer aus Hunderten von Lochkarten. Ja, wahrscheinlich, ja, da kann...
Das kann ich Ihnen sagen. Es war also eine Information von 80 Zeichen, die auf eine Lochkarte passte. Und die waren verschlüsselt. Sie konnten von 1 bis 10, also von 0 bis 9 eingeben und dann waren verschlüsselt die Buchstaben 24 Stück. Keine Umlaute, keine Großschreibung, keine Kleinschreibung. Es passten also 80 Zeichen auf eine Lochkarte. Und jetzt brauchten Sie für jede Zeile eine neue Lochkarte. Und wenn Sie sich an der 78. Stelle vertippt hatten, dann fingen Sie wieder von vorne an. Und das waren Höllenmaschinen, ich weiß nicht, die waren höllelaut,
ja.
Also man musste fast einen Kopfhörer aufsetzen und die tobten auch auf dem Tisch rum, diese Dinger, also es waren so richtige Höllenmaschinen, also arbeitsökonomisch das Letzte, aber wir haben Ost wie West damit angefangen. Mhm. Ich habe sie bei mir im Dienstzimmer liegen, diese Lochkarten, und ich zeige sie Ihnen gerne mal, aber es ist nicht ganz unser Thema, nur es zeigt, dass diejenigen, die sich damals auf Rechnungen einließen, gerade mit solchen chemischen, wo umfangreiche Rechnungen erforderlich waren, eine riesen Arbeit. Und dann, wie gesagt, wenn Sie 0,2 Sekunden CPU haben sollten, mussten Sie Schlange stehen oder nach Thorn fahren. Mhm. Nicht? Also das war schon ein erheblicher Aufwand. Aber es ist trotzdem was bei rausgekommen.
Und der Jobumfang war immer so 300 Kilobyte.
Ja, ja, ja.
Wir haben jetzt so alle so einen Stick so mit mehreren Gigabyte. Ne? Also es ist überhaupt nicht zu fassen, was sich da jetzt getan hat in der Entwicklung.
Pionierleistung. Weitere Wortmeldung. Jetzt Hilde Michael.
Sie haben vorhin kurz darauf eingegangen auf die Ehrenkommission. Können Sie kurz etwas dazu sagen, wie insgesamt die Umgestaltung dann im Fachbereich Chemie ablief oder blieb alles beim Alten? Vertiefen Sie vielleicht dieses noch ein wenig.
Oh, das ist nicht ganz einfach. Ich versuche mich zu erinnern. Es war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja so, dass wir alle uns bei der Ehrenkommission vorstellen mussten. War das nicht so? Alle mussten was einreichen, aber wer wurde denn vorgeladen? Also jedenfalls wurde ich vorgeladen und ich weiß auch von einer ganzen Reihe Kollegen in der Chemie, dass sie auch vorgeladen wurden. Im Hinblick auf die Übernahme am Institut könnte man vielleicht Folgendes sagen, dass fast alle, die vorher in einer unbefristeten Assistenz gewesen sind, übernommen wurden, aber zum großen oder zum Teil eben auch erstmal auf befristete Stellen, wie das auch bei mir so gewesen ist. Ein Teil von diesen Befristeten sind dann nachher auch gegangen, weil sie eben keine Möglichkeit hatten, wirklich eine Dauerstelle zu bekommen. Bei den Hochschullehrern ist das ja noch ein bisschen anders gewesen. Das hing ja dann auch faktisch mit der wissenschaftlichen Prüfung zusammen. Aber da sind doch einige Hochschullehrer auf der Strecke geblieben. Einige von denen haben Sie auch schon kennengelernt. Aus der heutigen Perspektive ist da vielleicht auch nicht alles ganz gerechtfertigt gewesen, was da an Entscheidungen getroffen wurde. Aber ich möchte vielleicht auch unter der Frage Frauen nochmal dieses Problem der Übernahme in eine befristete Assistenz genauer beleuchten. Das Lustige ist, oder das Traurige ehrlich gesagt, ist eigentlich das, dass alle Stellen, alle Beamtenstellen und alle Dauerstellen, die von Anfang an Dauerstellen waren, an Männer gegangen sind. Und letztendlich sind wir Frauen quasi auf der Strecke geblieben. Wir konnten zusehen, wie wir weiterkommen. Und einige von meinen Kollegen, die haben es eben wirklich nicht gepackt. Ich hatte eben das Glück, dass ich diesen wissenschaftlichen Sekretär- oder Fachbereichsreferentenposten bekommen habe, wo ich ja so ein bisschen auch die Hoffnung hatte, dass es vielleicht doch weitergeht, dass das nicht so schnell gewechselt wird. Man könnte natürlich auch sagen, naja, kommt alle 3 Jahre ein neuer Fachbereichsreferent. Aber ein Fachbereichsreferent ist ja auch jemand, der doch ein gewisses Know-how weitergeben soll, der Strukturen weitergeben soll. Und die kann man nicht alle 3 Jahre ändern. Und insofern habe ich einfach auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich auf die Stelle übernommen wurde, die mir dann ab 94 eben auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Ob das nun eine wissenschaftliche Perspektive ist, das ist eben wirklich die andere Frage. Ne? Vielleicht könnte ich auch noch dazu sagen, man könnte mir natürlich auch den Vorwurf machen, wenn ich in der Didaktik mich in ein neues Forschungsgebiet eingearbeitet hatte, auf dem ich ja dann eigentlich auch habilitieren wollte, warum ich dann nicht 92 auf eine Projektstelle gegangen bin, warum ich mich da nicht um ein Projekt bemüht habe. Dazu muss ich sagen, erstens ist das wirklich etwas ziemlich Neues für uns gewesen. Wir hatten also wirklich überhaupt keine Erfahrung mit diesen Projekten. Und der Leiter der Didaktik zu jener Zeit hatte also auch überhaupt keine Erfahrung mit sowas, hat mir also da auch überhaupt keinen Mut gemacht. Und es wäre doch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden gewesen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, 92 wurde mein Mann arbeitslos. Dann ist man einfach auch ein bisschen pragmatisch drangegangen. Ich brauchte eine Stelle, die mir eine gewisse Sicherheit für die nächsten Jahre gibt, dass ich die Familie faktisch durchbringen kann. Zu der Zeit wussten wir auch nicht, wie das mit meinen Eltern weitergeht. Meine Mutter hat ja sowieso nicht viel Rente bekommen. Mein Vater kriegte am Anfang ja auch nur ganz wenig Rente, weil das alles noch nicht geklärt war. Und insofern war das schon eine problematische Situation. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt nehme ich die Stelle, um eben auch der Familie eine gewisse Sicherheit zu geben. Reicht Ihnen das erstmal so?
Ja? Jetzt habe ich Harold Fanning.
Könnten Sie das Konzept einer Fernaspirantur mir erläutern?
Also ich weiß nicht, ob es das irgendwie nochmal an irgendeiner anderen Stelle gegeben hat. Letztendlich hängt das damit zusammen, dass mir die Aspirantur ja hier, wie soll ich sagen, ausgesprochen worden war, sie war mir verliehen worden. Aber es war von Anfang an klar, dass der Professor Rembarts mich wissenschaftlich nicht betreuen kann. Er hat dann aber dafür gesorgt, dass der Kontakt nach Leipzig aufgebaut wird und man dort bereit war, mich faktisch zu betreuen. Und ich habe dann dort auch einen Schreibtisch gehabt, aber ich habe ansonsten, ich habe natürlich Geld gekostet durch die Rechenzeit. Aber das ist eben letztendlich nicht so ein ökonomisches Problem damals gewesen. Also da hat man nicht so genau hingeguckt, ach, die kommt aus Rostock, die muss jetzt so und so viel Geld mitbringen. Ich war eben dort willkommen und durfte dann dort auch rechnen. Bin übrigens dort auch in der Lehre eingesetzt worden. Aber es ist mir eigentlich von niemandem anders bekannt, dass der so eine Aspiranturvariante hatte.
Danke. Weitere Wortmeldung? Jetzt habe ich Heiko Marski.
Das war von den Gesprächspartnern ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern, von 84 bis 86 ist also sehr, sehr wenig Verständnis gezeigt worden für das Problem, dass man sich auch um die Kinder kümmern muss. Und letztendlich würde ich auch meinen, ist es an keiner Stelle wirklich mal deutlich wahrgenommen worden, dass man als Frau eben doch eine ganz schöne Doppelbelastung hat und man hat mir eigentlich immer versucht, noch eine Aufgabe mehr drauf zu hauen. Man kann natürlich auch sagen, ja Gott, warum hast du das gemacht? Da kam man so schlecht raus aus seiner Haut. Man hat es halt versucht, alles wirklich hundertprozentig zu machen und das geht dann eben doch irgendwann nicht. Ne? Und ich glaube auch, das hätte man einem Mann nicht zugemutet. Da wäre man nie auf die Idee gekommen, dem nun auch noch einen wissenschaftlichen Sekretär überzuhalsen, damit der erstmal seine Dauerstelle kriegt. Und da hätte man dann aber schön gesehen, dass der sich jetzt ganz konzentriert auf sein Thema hin vorbereiten kann. Und ja, so würde ich das einschätzen.
Weiteres, Kolja Triglav.
Ja. Ja. Der Vater war ja Offizier und es war allen Angehörigen der sowjetischen Armee verboten, private Kontakte zu haben. Es durften nur diese offiziellen Freundschaftstreffen besucht werden. Die Soldaten durften auch überhaupt nicht alleine raus. Die Offiziersfrauen, die durften alleine einkaufen gehen. Und ich glaube, die Offiziere durften auch alleine durch die Stadt gehen, aber sie durften eben keine persönlichen Kontakte haben.
Danke. Weitere Fragen? Jetzt nochmal Hilde Michael, dann Arne Busch.
Ja. Das weiß ich leider nicht, da muss ich meine Eltern fragen. Also das hätte ich natürlich im Vorfeld tun können, aber da habe ich nicht dran gedacht, da nochmal zu hinterfragen. Das weiß ich einfach nicht. Ich könnte natürlich sagen, dass ich natürlich weiß, dass wenn man nicht in der FDJ organisiert war, dass es dann immer wieder Probleme gab. Ich hatte auch eine Klassenkameradin, die war sehr religiös gebunden, deren Schwester hatte dann auch nicht erst faktisch nicht regulär mit ihren Klassenkameradinnen und Kameraden an der Jugendweihe teilgenommen. Und offensichtlich hat es dann doch da eine ganze Menge Probleme gegeben und die hat dann nachher mit uns zusammen die Jugendweihe gemacht, damit dann eben dieser Punkt abgearbeitet ist. Das ist so das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Ich kann mich auch erinnern, dass diese meine Klassenkameradin wahrscheinlich auch nur mit Unterstützung eines eines Mathematikprofessors dann nachher zum Abitur zugelassen worden ist.
Darf ich ergänzen? Ihr Herr Vater hat als Zeitzeuge erklärt, man lästerte über ihn, aber weil er mit der Margot Honecker gut konnte, weil er nämlich die Mathematik-Olympiade mit ihr organisierte, aber nicht in der Partei war, konnte man ihn nicht greifen. Und in so ein bisschen sippenhaft oder nicht sippenhaft müssen wir das dann einordnen. Also den Engel konnte man nicht greifen, dann konnte man die Tochter auch nicht bestrafen.
Aber okay. Das war ja schon 61. Ja. Insofern war er da noch nicht so ganz nicht geschützt. So. Aber
gut, Arne Busch.
Es stand auf den Dokumenten, die uns gezeigt haben, mehrmals, dass sie die Herkunft und Intelligenz haben,
ja.
Also ihre Eltern Akademiker sind, dass sie deswegen nicht für ein Auslandsstudium vorgesehen waren.
Ja. Also da weiß ich nicht, ob man es hätte vielleicht noch durchsetzen können, aber es hieß immer, es dürfen nur Arbeiter- und Bauernkinder gehen. Und das konnte ich beim besten Willen nicht nachweisen und das konnten sie ja nun auch meine Eltern nicht nachweisen, dass ich ein Arbeiter- und Bauernkind bin. Und dann haben wir das nicht weiter verfolgt. Und es war dann eben so.
Weitere Fragen? Dann möchte ich. Ja, bitte, Heiko Maski.
Doch, hin und wieder war das schon. Zum Beispiel war ich unwahrscheinlich traurig, dass ich meine französische Freundin nie besuchen durfte. Dass sie nun immer nur kommen konnte und ich mir die Bücher dann angucken konnte, wie Paris aussieht, aber ich konnte nicht fahren. Ansonsten, gut, man wusste es eben, dass es so ist, aber wenn ich in Berlin war, dann habe ich das also immer besonders gemerkt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich 1987 mit meinen beiden Mädchen unter den Linden waren und wir da vor dem Brandenburger Tor standen und die mich fragten, was ist, oder wir kamen ja gar nicht dran, also nee. So weit wir eben gehen durften und sie dann wissen wollten, was dahinter ist. Das war schon irgendwo eine ganz komische Situation. Und wenn dann die Mutter das erste Mal auf Westreise war und dachte man auch, oh Mensch, musst warten, bis du Rentnerin bist, bis du mal die Alpen siehst. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da nun also total drunter gelitten habe. Man wusste davon und man hat das irgendwo versucht, in sein Leben einzuordnen. Und da ich ja nun auch die Möglichkeit hatte, in das andere Ausland zu fahren, habe ich eben auch ein bisschen was von der Welt gesehen. Dass ich natürlich nur die Hälfte gesehen habe, war mir auch im Klaren. Und man muss ja noch sagen, ich hätte ja einmal sogar fast nach Algerien fahren dürfen. Es gab Jugendgruppenreisen nach Jugoslawien und nach Algerien. Und da war ich auch vorgeschlagen, aber es wurde dann, blöd wie man ist, jemand wieder gesucht für einen Studentensommer in Polen. Da sollten die Chemikerinnen und Chemiker jemanden stellen. Und dann bin ich eben zum Fensterputzen nach Torun gefahren.
Weitere Fragen? Dann setze ich mich mal auf die Rednerliste. Es klang vorhin fast schon wie ein bisschen Vorurteil. Na, einem Mann hätte man das ja nie zugemutet, aber eine Frau musste das ja übernehmen. Wir hatten hier schon sehr grundsätzliche Zeitzeugen, etwa Frau Kahlert, auch Frau Rosina Neumann. Und da möchte ich nochmal fragen, ist es grundsätzlich so, dass Sie als Frau benachteiligt waren? Frau Kahlert hat beispielsweise gesagt, es muss Fördermöglichkeiten geben, um Familie und Wissenschaft zu vereinbaren und das ist unterentwickelt. Was Sie erzählen, scheint ja trotz allem Anspruch der DDR auf Gleichberechtigung der Frau in der Theorie mit einer abweichenden Praxis, also im Widerspruch zu stehen. Dass Sie also dann doch entscheiden mussten, entweder ich kümmere mich um meine Familie oder ich gehe in der Wissenschaft weiter. Wenn das so war, ich finde das nicht mal schändlich, es ist nur in unserer Wertung ein bisschen verschoben, aber würden Sie das so sehen, als ein grundsätzliches Problem jetzt der Frauenförderung der DDR, die auf dem Papier stand und in der Realität nicht oder unzureichend verwirklicht wurde?
Ja, das würde ich voll unterstreichen. Offiziell gab es Gleichberechtigung und wir hatten auch einige, ja, ich würde doch sagen Vorzüge, als es sich nachher mit den Krippen- und Kindergartenplätzen wirklich geregelt hatte, dass wir eben doch da in einer recht guten Versorgungssituation waren. Ich habe das also mit bewusst auch erwähnt, dass meine Kinder nicht irgendwo alle bekloppt sind, weil sie zur gleichen Zeit auf den Topf gehen mussten im Kindergarten. Also sie haben das auch alles gut überstanden. Und also es war keine schlimme, irgendwie so schlimme Zeit, wie das oft beschrieben wird. Und wenn man sich dann als Eltern auch ganz intensiv darum gekümmert hat, konnte man eben das auch recht gut ausgleichen. Und diesem Anspruch bin ich natürlich auch gefolgt, dann viel Zeit wirklich für die Kinder zu haben. Außerdem ist in Krippe, Kindergarten und Schule wirklich auch uns viel abgenommen worden, worum sich die Eltern heute selbst kümmern müssen. Dort gab es Zahnärzte. Ich bin nie mit dem Kleinen zum Zahnarzt gegangen. Das ist alles faktisch am Tage schon geregelt gewesen. Die Impfung, und das ist alles automatisch gelaufen. Insofern hatten wir schon gewisse Freiräume. Das möchte ich auch sagen. Aber letztendlich denke ich schon, dass zu einer wissenschaftlichen Karriere eben doch sehr, sehr viel Einsatz dazugehört. Und das ist schwierig zu koordinieren. Und wenn es da nicht irgendwelche Regularien gibt, dass man eben dann auch wirklich sagt, du bereitest dich jetzt zielgerichtet darauf vor und musst nicht diesen Weg über den wissenschaftlichen Sekretär gehen. Damit hätte man Bedingungen geschaffen, dass ich wirklich vielleicht auch mal zu einer Habilitation gekommen wäre. Aber wenn ich eben erst so viele andere Aufgaben machen musste, dadurch ist natürlich viel Zeit verloren gegangen. Und dann ist für die eigentliche Wissenschaft sehr wenig Zeit geblieben. Wenn ich dann eben auch gesagt habe, so der Abend und das Wochenende, das muss ich jetzt Zeit für die Kinder haben. Ich musste einfach ganz effektiv mit meiner Zeit umgehen. Das habe ich auch versucht, aber es hat dann eben natürlich nicht für alle Sachen reichen können.
Kolja Triglaff.
Ja. Ja, das hätte ich vielleicht auch meine Mutter noch mal lieber fragen sollen, wie das gewesen ist. Also ich weiß, dass sie eigentlich überlegt hatte, wieder in die Schule zu kommen. Und meines Wissens war es ihr Plan, dass sie aber keine Vollbeschäftigung wollte, weil ihr das dann zu viel geworden wäre. Und das war gerade außerordentlich schwierig, nur für ein paar Stunden in die Schule zu kommen. Und deshalb hat sie gesagt, nein, also wenn das auf so viel Widerstand stößt, dann möchte sie das nicht. Und dann hatte sie eben, ich glaube, das war sogar eine Zeitungsannonce, diese Annonce gelesen und hat sich dort beworben und ist dann auch dort genommen worden. Und damit war sie eigentlich auch sehr zufrieden.
Fragen? Hilde Michael?
Ja, es war natürlich problematisch, aber so grundlegende chemische Journale waren verfügbar. Wir hatten auch den Vorteil, dass direkt neben unserem Institut das Katalyseinstitut gewesen ist. Das war eine Akademieeinrichtung, das Nachfolgeeinrichtung ist das Leibniz-Institut für Katalyseforschung, das LIKAT, das jetzt auch einen tollen Ruf bundesweit hat. Dadurch waren natürlich dann auch nochmal zusätzliche Mittel vorhanden und wir konnten auch gegenseitig die Bibliothek benutzen. Ja, ansonsten waren die Mittel alle irgendwo bemessen und trotzdem haben wir auch einen Computer gehabt und wir haben NMR-Geräte gehabt. Das war auch alles nicht einfach. Es ist, also da auch mit, wenn ich dann an dieses NMR-Gerät denke, als das dann endlich angeschafft werden konnte, da musste also ein extra Anbau noch realisiert werden und der ist in Eigenleistung durch das Institut gemacht worden, in den sogenannten Subotniks. Aber da waren eben alle dabei, jetzt war das Gerät da und jetzt sollte das auch wirklich arbeiten können. Und dann hat man da eben zusammengearbeitet. Es war natürlich schwierig und die wissenschaftlichen Kontakte ins Ausland, ins westliche Ausland waren natürlich auch sehr beschränkt. Ich hatte das ja schon angedeutet, dass ich da Kontakt hatte, ohne Reisekader zu sein. Es gab natürlich einige, die Reisekader waren. Das waren dann bestimmte besonders ausgewählte Wissenschaftler, die eben ausreichend staatstreu waren. Die durften dann auch ins westliche Ausland fahren. Ich hätte eben ins sozialistische Ausland fahren dürfen.
Fragen? Heiko Maski?
Ja.
Würden Sie sagen, dass es Frauen heute leichter haben in der Wissenschaft, schwieriger ist, oder ist es heute einfach
mal? Oh, das ist schwierig zu sagen. Heute sind ist die Situation eben doch ganz schön anders, würde ich mal sagen. Wenn Sie sich so die Akademikerinnen angucken, wer würde da noch auf die Idee kommen, 3 Kinder zu haben? Das ist schon, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wenn da ein Kind zustande kommt, dann ist das schon bemerkenswert. Und das ist natürlich dann auch eine andere Situation. Aber es gibt auch Professorinnen, die auch 3 Kinder haben, die auch 4 Kinder haben oder die noch mehr Kinder haben. Aber das ist leichter ist, würde ich nicht sagen. Es hängt vielleicht einfach davon ab, was vielleicht auch das Umfeld leisten kann. Ob vielleicht dann Großmütter da sind, die die Kinderbetreuung voll und ganz übernehmen. Ob vielleicht der Ehepartner, ist eher unwahrscheinlich, aber dass der vielleicht sagt, ich mache mal die Elternzeit oder ich mache mal die ganzen wesentlichen Dinge. Da das meistens auch ein Akademiker ist, so wenn man das mal so statistisch betrachtet, ist dafür die Chance also auch nicht sehr groß. Ne? Vielleicht hat man auch das Glück unter folge ich also voll den Beobachtungen von Frau Kahlert, dass eben auch Glück und Zufall zu einer Karriere gehören. Sie hatte gestern bei uns im Institut einen Vortrag und das hat also zu großem Erstaunen bei den Kollegen geführt, dass Glück und Zufall eine Rolle spielen könnten, in was für einer Community man ist. Wie stark eben einfach dort auch wirklich diese Frauenförderung betrieben wird, wie die Randbedingungen geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, keine Ost-West-Frage.
Weitere Fragen? Nochmal Arne Busch.
Sie haben jetzt gesagt, Sie mit Zusatzqualifikation
als Fach, ja.
So etwas wie Hochschullidaktik.
Ach ja, ich würde sagen, das würde ich auch heutzutage fordern, dass man eine Hochschuldidaktik-Ausbildung wirklich besucht. Denn
es war auf die Hochschuldidaktik beschränkt, also ich hatte sich angehört, ob sie ein Studium oder
Nein, es musste wirklich, und damals nannte man das eben Hochschulpädagogik, weil da natürlich auch die Werte der sozialistischen und der kommunistischen Erziehung mitvermittelt wurden. Aber das war eben nur ein Teilaspekt. Aber es ging eben auch darum, wie baut man eine Vorlesung auf, wie baut man ein Seminar auf. Und das sind also von meiner Seite her wirklich Dinge, die total wichtig sind. Da wurde uns auch gesagt, wie viel man auf einer Folie draufschreiben darf und all solche Sachen. Und dann mussten wir auch eine Abschlussarbeit schreiben. Die habe ich über Begabungsförderung bei uns am Institut angefertigt und wir mussten eine Lehrprobe machen. Also insofern kann ich das also schon bis auf diesen einen Aspekt sagen, dass ich das auch heutzutage für eine Wissenschaftlerkarriere, also für jemanden, der wirklich nachher auch an der Universität forschen und lehren will, wichtig finde, dass man sich mit solchen Problemen auseinandersetzt. Denn wenn man aus einer Fachwissenschaft kommt, hat man sich doch nie mit sowas beschäftigt. Auch einfach so mit pädagogischen Fragestellungen. Ja, was weiß ich, wenn ich da so ein Gruppenproblem auf einmal habe, was mache ich denn da eigentlich? Ne? Insofern halte ich das also für sehr hilfreich. Jede Woche, ich glaube, das ging über 2 Jahre. Und dann im Semester 2 SWS, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist nur so wirklich ganz grob Pi mal Daumen. Da wüsste ich auch nicht mal, wo ich das nachgucken soll. Da muss ich Frau Hartwig im Archiv besuchen. Das steht auch nicht in meinem Studienbuch. Andere Sachen, die stehen nur im Studienbuch, aber das steht da nicht drin.
Ich habe jetzt noch eine Rückfrage zu dem Bereich, den Sie so ein bisschen aussortiert haben, Vermittlung von Werten. Und einmal die Hypothese, die ist davon relativ unabhängig, dass Ihre Chancen in einer Naturwissenschaft als Frau größer waren, als Sie es möglicherweise in einer Gesellschaftswissenschaft gewesen wären. Aber das ist mal nur eine Vorbemerkung, vielleicht eine Vermutung. Aber das andere ist, wir haben von Marxismus, Leninismus bei Ihnen überhaupt noch nichts gehört. Also die russische Sprache ist wunderschön, aber wenn ich Sie nur lerne, wie Lenin im Garten sitzt und Revolution macht, sind ja doch dann ML-Werte, sagen wir mal, damit drin. In den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, und dazu gehört ja Geschichte als, sagen wir mal, anerkannter Ideologieträger im Marxismus-Leninismus, sind die Verhältnisse ja anders. Bei den Mathematikern, das haben wir auch den Wolfgang Engel gefragt, nö, sagt er, das ist ja nun 2 und 2 ist mal 4 und das geht im Marxismus nicht anders als im Kapitalismus. Bei den Naturwissenschaften, so wenigstens unsere Erfahrung mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, ist also der Eintrag von Marxismus-Leninismus geringer, wenn überhaupt vorhanden, gegenüber den Gesellschaftswissenschaften, wenn die sich nicht über Grundlagenwissenschaften wie die Linguistik oder so da einfach rausdrücken. Welche Rolle spielte, das ist jetzt die konkrete Frage, welche Rolle spielte bei Ihnen der Marxismus-Leninismus im Fach Chemie oder theoretische Chemie, was ja mehr Ihr Schwerpunkt war?
Also, dass man, wenn man russisch sprach, natürlich was mit ML zu tun hatte, das stimmt. Also neulich war jemand fassungslos, dass ich das Wort Schalasch kenne. So einer Schalasch hat, die hat in Sibirien immer eine große Rolle gespielt bei Lenin. Und dadurch wusste ich das Wort auch.
Also so.
Kalaschnikow, und das ist Schalasch. So, ML und Chemie. Es ist nicht völlig, also das ist noch ein bisschen anders als in der Mathematik, würde ich sagen. Denn man kann es schon politisch auch steuern, auf welchen Gebieten letztendlich geforscht würde. Und da konnte ich mich, also bis auf die Tatsache, dass ich natürlich im Studium und auch während der Promotion ML-Kurse belegen musste, doch davor drücken. Denn die Quantenchemie ist in Ost und West gleich. Da gibt es eben keine Fragestellungen, die jetzt vielleicht mit dem Sozialismus was zu tun hätten, die Potenzialfläche sieht im Osten und im Westen glücklicherweise genauso aus. Und insofern hat das für mich eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und nun könnten Sie natürlich noch fragen, ja, in der Zeit, wo ich in der Didaktik gewesen bin, da ist das Problem natürlich noch stärker ausgeprägt. Aber da habe ich mich natürlich auch wieder so ein bisschen vorbeigeschummelt. Ich habe mich mit dem Problem beschäftigt, wie Kommunikationsprozesse im Chemieunterricht ablaufen. Und die waren auch relativ weit von dieser ML-Problematik entfernt. Aber man kann staunen. Ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel mit der Frage der Rezeption des Periodensystems in der Schulbuchliteratur im 19. Jahrhundert. Und ich habe mal ein bisschen weiter geschaut, wie denn das im 20. Jahrhundert aussieht. Und man höre und staune, das Periodensystem wurde in der DDR erstmal heruntergefahren, weil solche theoretischen, und man muss sagen, das Periodensystem wurde ja von Mendeleev und Lothar Meyer, der ist jetzt nicht so wichtig, von Mendeleev aufgestellt. Hätte ja nun eigentlich erster Satz im Chemieunterricht sein müssen. Aber das ist zu viel Theorie. Es ist viel wichtiger, dass man dann so solche Sachen lernt, die für die Volkswirtschaft eine Rolle spielen, dass man eben weiß, wie die Schwefelsäureproduktion funktioniert.
Gut, vielen Dank. Weitere Fragen? Ja, Kolja.
Ja, nach Schmetter gehört das eigentlich für Intelligenzler Kinder nicht vorgesehen, weil es ein Studienthema ist. Wenn es schwierig war, und sagt noch, wir hätten vielleicht ganz gerne Linguistik oder Statistik studiert. Und sind dann aber zu Chemie gegangen, weil ihnen irgendwie klar war, es wäre dort leichter. Gab es doch diese Regelung nicht in den Naturwissenschaften, dass Intelligenzler Kinder da Arbeiterkinder nachgestellt
waren? Erstens war ich dann sicher gut genug, um da nicht in so einen Auswahltopf zu kommen, wo man dann sagt, naja, Da schauen wir erstmal, ob da vielleicht noch bessere Arbeiter- und Bauernkinder kommen. Und es war also auch in den Naturwissenschaften nicht so dominant mit dieser Frage, ob Intelligenzlerkind oder nicht, aber es gab Quoten. Es ist also auch registriert worden. Wir mussten das auf unseren Studienbewerbungen auch ankreuzen und das ist unter Garantie irgendwo hier dann aufgenommen worden und dann wurden Listen gemacht. Stimmen die Proportionen? Aber das habe ich dann nicht mitbekommen. Ich bin eben aufgenommen worden. Also es gab von Anfang an sicher Probleme, wenn man Intelligenzlerkind gewesen ist, um dann auch zu einem besonders begehrten Studienplatz zu kommen. Chemie war nicht so begehrt, aber Medizin wäre schon begehrt gewesen. Aber Medizin wollte ich nicht studieren. Ich konnte noch nie Blut sehen.
Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, betrachten wir den Satz, ich konnte noch nie Blut sehen. Das ist ein gutes Schlusswort. Mit Chemie kann man böse Dinge ja auch tun. Das ist aber nicht das Thema für Frau Böck. Wenn wir jetzt einige Minuten früher Schluss machen, macht es gar nichts, weil alle Fragen beantwortet sind. Und dieses spricht für den Umfang Ihres Vortrages, dass so viele Fragen nicht übrig geblieben sind. Wir verabschieden uns dann voneinander an dieser Stelle. Die Dateien werden gleich noch kopiert. Aber zunächst einmal gilt der Dank an unsere Zeitzeugin. Und ich glaube, das Grundsätzliche ist schon zum Ausdruck gekommen. Das Problem, Familie und Wissenschaft harmonisch zu vereinbaren. Da bleibt irgendwas auf der Strecke. Wenigstens habe ich mich gefragt, als ich Frau Böck kennenlernte, wieso ist die eigentlich nicht Professorin? Da gehört sie eigentlich hin. Mein Eindruck. Sie ist es nicht. Und die Gründe haben wir gehört. Damit also schließen wir die Sitzung, schließen wir das Seminar. Wir wünschen einander eine gute Zeit in den Semesterferien und ein irgendwie geartetes, fröhliches Wiedersehen. Durchaus in dieser Welt. Tschüss.